Ja, schön wäre, wenn dieser Gottesdienst in ein Gemeindefest münden könnte, wo wir uns alle mal erzählen, was das letzte Jahr für uns gebracht hat, wo wir das Gute bedenken und auch die Gründe zum Klagen und das dann alles so gemeinsam vor Gott bringen und es ablegen und Abschied nehmen und wirklich zurücklassen, um frei zu sein für etwas Neues. Wenn wir uns darüber unterhalten würden, was uns an so einem Altjahrsabend bewegt, dann denke ich, dass ganz sicher viele verschiedene Dinge zutage treten würden, aber eines auch ganz sicher immer wieder deutlich würde. Der Wunsch nach Erneuerung auf den Gebieten, wo wir sagen, da wäre es schön, wenn doch im kommenden Jahr endlich auch was Neues kommt und wenn da eine Änderung kommt. Und ich denke, es ist ein völliger Unsinn, dieser Spruch, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie der zustande kommt. Ich finde jedenfalls, wer sich an so einem Abend nicht was vornimmt, der nimmt sich nie was vor. Was nehmen wir uns vor? Was nehmen Sie sich vor? Was soll erneuert werden? Erneuerung des Lebens, für manche ist das Erneuerung des Blutes. Ich erinnere mich an einen berühmten Rockmusiker, Keith Richard von den Stones, der angeblich bis heute tatsächlich jedes Jahr, ich weiß nicht, ob es das Jahresende ist, wenn er das macht, aber jedes Jahr einmal nach Genf fährt, um sein Blut völlig austauschen zu lassen, zu erneuern lassen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, damit er weiter das alte Leben pflegen kann. Das, was wir altes Leben nennen würden, nämlich er nimmt Drogen. Und er wäre schon längst tot, wenn er nicht so viel Geld hätte, dass er es sich leisten könnte, sein Blut jedes Jahr einmal völlig austauschen zu lassen. Wiedergeburt. Vielleicht kommt er auch aus dem Krankenhaus und sagt, jetzt bin ich wie neugeboren, wie wiedergeboren. Der Theologe damals, der Nikodemus, hat es auch nicht ganz verstanden, dass eigentlich etwas anderes damit gemeint ist, als nur ein äußerer Neuanfang. Wir haben letztes Jahr auch das andere erlebt, dass Kinder schon früh, bevor sie überhaupt leben konnten, in diesem Jahr erlebt, gar nicht erst richtig sich entfalten konnten. Mit Blaulicht und Krankenwagen zur Kinderklinik. Manchmal ist auch ein Leben noch fast im Anfang erstickt worden. Manchmal kann auch Leben gerettet werden, junges Leben, durch Blutaustausch im OP. Zum Beispiel dann, wenn der Rhesusfaktor im Blut von Vater und Mutter unterschiedlich ist und dann diese gefährliche Unverträglichkeit eintritt, wo dann im Körper des Babys sich die Blutkörperchen zusammenballen, die tödliche Gelbsucht sich zeigt. Und da hilft dann auch nur, das zerstörte Blut völlig abzupumpen und Gesundes aus der Konserve reinzubringen. Das ist eine Radikalkur. Und doch ist das, was Jesus hier Nikodemus anbietet, bei dem Wunsch nach Erneuerung noch radikaler. Es ist eine völlig neue Existenz. Nicht nur ein paar Liter neues Blut. Ich möchte Ihnen mal ins Griechische das erklären. Aus dem Griechischen, da steht tatsächlich wörtlich anoten, geboren werden. Aber diese Vokabel hat einen interessanten doppelten Klang. Man kann übersetzen, noch einmal geboren werden, im Sinne von ein zweites Mal geboren werden. So versteht es auch Nikodemus und schüttelt fassungslos sein Gelehrtenhaupt. Wie soll ich als Greis nochmal in den Körper meiner Mutter zurückkehren? So, nach dem Motto, man müsste nochmal 20 sein. Das wäre schön, aber wir Erwachsenen wissen, das ist unmöglich, das ist unsinnig. Aber die Vokabel anoten kann auch bedeuten, von oben her, also von einer ganz anderen Wirklichkeit her geboren werden. Und so meint es Jesus zweifellos, das ergibt der Zusammenhang, in dem dieses Wort auch in anderen Bibelstellen von ihm gebraucht wird, im selben Evangelium. Geburt nämlich aus Gott, Geburt von oben. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, sagt er. Das ist von unten. Und was vom Geist geboren ist, ist Geist. Das ist von oben. Von unten ist nicht schlecht. Wir danken Gott für unser biologisches Leben. Und ganz sicher ist auch so ein Altjahrsabend eine gute Gelegenheit, die Gründe zum Dankbarsein zu sammeln und über die Lippen zu bringen. Aber wenn uns schon ein Rückspulen unserer normalen Lebenszeit, die wir heute Abend auch feiern, dass Gott uns Zeit gibt in seiner Geduld, Lebenszeit und Lebensraum, wenn schon ein Rückspulen der normalen Lebenszeit, eine Rückkehr zu unserem biologischen Ursprung unmöglich ist, gibt es denn dann nicht erst recht eine große Unmöglichkeit angesichts einer echten Erneuerung unserer ganzen Existenz von oben? Ist das nicht esoterisch? Ist das nicht mystisch? Ja, Gottes Wort ist schonungslos, indem Gott sagt, dass es gar nichts nutzt, nochmal von vorne zu beginnen, kritisiert er auch alle unsere menschlichen Versuche, das zu tun. Der weiße Kittel des Wissenschaftlers, unter dem ja doch nur ein Mensch steckt, der Kittel unter das Fachwissen der Wirtschaftsfachleute, der Politiker, der Psychiater, der meditierenden Esoteriker, der Gruppendynamiker, wiedergeboren aus der Gruppe. Das war damals auch so ein Schlagwort, als die gruppendynamischen Trainings Deutschlands überschwemmten. Die Bewusstseinsveränderung durch Erziehung. Aber Jesus sagt, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und doch ist sein Wort an Nikodemus nicht nur Gericht, sondern gleichzeitig Erbarmen, denn er zeigt ja, dass es eine Erneuerung gibt, aber er will es tun, er will es in uns schaffen. Und deswegen kann unsere Sehnsucht am Altjahrsabend nach Erneuerung Wirklichkeit werden. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wir müssten das mal so buchstabieren, wenn wir das so geläufige Wort Wiedergeburt mal trennen zwischen Wieder und Geburt. Dann könnte man das ja so verstehen, Wieder hat eine Auflage des Alten zur Bedeutung. Also wieder und wieder und wieder. Immer dasselbe. Wieder und wieder. Genau wie man sagen könnte, was soll das schon für ein Datum sein heute? Nächstes Jahr ist ein Tag wie heute. Es bleibt alles gleich. Und doch sind solche Altjahrsabendnächte und Silvesternächte gut dafür geeignet, zu überlegen, ob nicht in diesen Ritualen, die wir da alle begehen, doch was steckt. Es geht nicht nämlich nur um ein noch einmal das nächste Jahr wieder, sondern es geht um das Neue, was möglich wäre. Man könnte ja auch das andere deutsche Wort Wiederholung, nicht Wiedergeburt, jetzt mal Wiederholung, so sprechen, dass man sagt, Gott holt uns wieder zurück von falschen Wegen. Und nächstes Jahr wollen wir einmal nicht vom Weg abkommen. Wollen wir einmal näher bei ihm bleiben. Er holt uns wieder, Wiederholung, wieder Heimholung. Heimholungswerk Christi, so nennt sich eine Sekte. Eine gefährliche. Aber die Absicht ist richtig. Gott hat in Jesus ein Heimholungswerk Christi veranstaltet, als er auf die Erde kam. Von einer neuen Geburt ist die Rede. Also denken wir mal über unsere nach, unsere, die wir gut kennen. Als ich zum Beispiel am 22.06.55 zur Welt kam, da wurde ich geboren. Das war sehr passiv. Ich habe mir nicht ausgesucht, diesen Planeten zu betreten. Ich habe nicht beschlossen, die Menschheit noch um ein weiteres Exemplar zu vermehren. Ich bin nicht self-made. Das Grundlegende an meinem Leben habe ich nämlich empfangen. Zum Geborenwerden gehört das passiv. Wenn wir das mal verinnerlichen. Und jede Geburt hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Die Vorgeschichte ist hoffentlich eine Geschichte der Liebe zwischen zwei Eltern, zwischen Mann und Frau. Ganz am Anfang steht normalerweise die Liebe der Eltern zueinander und zu ihrem Kind. Das ist dann das bewusste Ja zu einem neuen Leben. Und dann wird dieser Wille nicht nur ein Traum, bleibt nicht ein Traum, sondern er wird konkret durch Zeugung und Empfängnis. Er gewinnt Gestalt, indem etwas verschmilzt miteinander, Samen und Eizelle. Und dann kommt nochmal eine lange Zeit, die Zeit der Schwangerschaft. Und an deren Abschluss erst steht der Akt der Geburt. Ich werde geboren. Rückblickend, wenn ich mein Leben bis heute überdenke, bis 1997, dann kann ich viel staunen. Ich komme mit meinem Nachdenken auch gar nicht zu Ende. Wenn ich über Eltern, Großeltern, dann auch die Vorfahren bedenke und dann verliert sich irgendwann alles im Dunkeln. Manche haben ja das Hobby, dass sie diese Stammbäume verfolgen. Aber irgendwann verliert sich's im Dunkeln. Und die Frage, ich bin, führt dann zur Frage, warum bin ich? Warum bin ich? Und warum bin ich nicht eher nicht? Das ist der Anfang der Philosophie. Schade, dass wir so wenig haben. Eigentlich wäre es gut möglich, dass das Staunen über das, dass es mich gibt, auch zu Gott führen könnte. Aber es ist so wenig der Fall. Warum ist überhaupt etwas? Warum ist nicht nichts? Das ist das ursprüngliche Staunen, das zum Fragen führt. Das ist das Wunder der Vorgeschichte einer jeden Geburt auch. Und dann, mit dem Akt der Geburt, beginnt die Nachgeschichte. Nach meiner Geburt. Die Geburt ist ja nicht ein Punkt, wo etwas zum Abschluss kommt, sondern eher wie ein Doppelpunkt. Und jetzt geht's los. Wie traurig, wenn, wie wir es auch dieses Jahr erlebt haben, ein Kind zwar den Mutterschoß verlässt, aber dann nicht länger lebt als 2 Tage. Wie schmerzlich. Oder auch eine Totgeburt. Und welche Freude, wenn das Baby mit dem ersten Schrei dann die Lungen betätigt und dann vielleicht auch noch so ganz unbewusst, aber das Leben so richtig ergreift und Ja sagt dazu. Und wir merken, jetzt kommen aktiv und passiv zusammen. Jetzt will es auch. Jetzt greift es zu. Jetzt will es leben. Und dann kommt das Laufen lernen und das Sprechen und das Denken. Und bald kommt der Ausbildungsweg und ein originaler Charakter formt sich zu einem Mensch. Der Mensch, der erwachsen wird, der zur Reife kommt und der auch wieder ein Vater und eine Mutter wird, Großvater oder Großmutter. Und diese ganze Nachgeschichte meiner Geburt endet dann erst im Sterben. Oder endet sie da sogar gar nicht? Ist das Sterben, wie es Luise Rinser in ihren Büchern für Jugendliche, wenn sie ihnen als katholische Christin den Glauben erklären wollte, das in diesem schönen Bild verdeutlichte, ist Sterben nicht wieder eine Geburt, ein Geburtsvorgang, wo es wieder nochmal ganz eng wird und dunkel ist und dann trete ich vielleicht wieder in einen neuen Raum ein? Ein christlicher Märtyrer wie Dietrich Bonhoeffer hat zum Beispiel gesagt, ihr denkt, das ist das Ende, aber ich gehe ins Leben. Das ist das Ende für mich, der Anfang des Lebens. So starb Bonhoeffer. Geheimnisvoll. Unsere Nachgeschichte, die nicht mal bei dem Tod zu Ende sein muss. Und dann, genau wie bei dieser biologischen Folge, bei dieser Struktur, könnte man in der Bibel die von oben her Geburt erklären? Hat Gott nicht auch gezeugt? Hat Gott nicht auch? Ist Gott nicht auch mit uns schwanger gegangen, bis wir dann neugeboren wurden? Was hat Gott alles getan vor unserer Neugeburt, dass damit aus einem alten Adam ein Gotteskind wird? Es gibt eine Redensart, die möchte ich heute Abend umdeuten, christlich umdeuten. Über uns Christen wird auch manchmal gesagt, mit dem ist es nicht weit her. Mit den Christen ist es nicht weit her. Eine abschätzende Redensart. Oder wir sagen über einen Menschen, mit dem ist es nicht weit her. Aber mit uns Christen ist es eben doch weit her. Und zwar, wenn wir von Weihnachten denken, da kommen wir jetzt gerade her, ja? Von Weihnachten kommen wir her. Ist noch gar nicht weit her. Aber Weihnachten heißt, Gott kommt von weit her. Und unendlich weit, ewig weit ist es mit uns her. Und atemberaubend ist, wenn wir in der Bibel im Epheserbrief lesen, dass Christus uns, also in Christus hat Gott der Vater uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Da kommt mein Denken wirklich zum Stillstand, zur Grenze. Das sprengt mein Denken. Da kann ich persönlich eigentlich nur noch sagen, das ist ein Geheimnis, das angebetet werden kann. Vor Grundlegung der Welt, vor Milchstraßen, Sonnensystemschaffung und Universumschaffung, vor aller Zeit. Wir empfinden heute Abend ja sehr stark das Geheimnis von Zeit. Vor aller Zeit hat Gott dich und mich bestimmt, sein Kind zu werden. Das ist schon im Schöpfungsgedanken Gottes drin gewesen. In Christus hat er uns erwählt. Das heißt, wenn Gott, der Vater, in der Ewigkeit den Sohn anblickte, dann schaute er in ihm schon alle diejenigen, die auch einmal Söhne und Töchter Gottes werden sollten, die er zu seinen Erben machen würde. Mein Name stand im Himmel schon geschrieben. Das ist ein anderes Lebensgefühl als auch an dieser Schwelle des Altjahrsabends zum Neuen in eine völlig ungewisse Zukunft zu gehen. Da weiß ich, in wessen Hände ich mich legen kann, in wessen Name ich stehe. So weit ist es mit uns nämlich her, also ewig weit. Jetzt einmal zeitlich gesprochen. Weihnachten denken wir eigentlich eher nach über das räumliche Weit. Gott kommt vom Himmel auf die Erde. Heute, ein paar Tage nach Weihnachten, über weit her. Also Gottes ewiger Plan gewinnt Gestalt. Und Jesus wird geboren und er überbrückt den Graben der Sünde, die uns von ihm trennte. Wir sind, nochmal ein Wortspiel, gottlos ganz und gar, aber wir sind Gott nicht los. Gott lässt uns nämlich nicht los. Er greift nach uns, er sucht uns. Das ist ja Weihnachten gewesen. Und nun, am Altjahrsabend, gehen wir ein paar Schritte weiter von Weihnachten. Er holt uns ein, er überholt uns und wartet nun auf uns hier heute Abend schon längst vom Kreuz her mit seinen ausgebreiteten Armen. Denn das bedeuten seine Arme bestimmt auch, dass er offen ist für uns. Also unser Fall, unser Abfall von ihm, unser selbstmörderischer Sturz, er fängt uns auf, wenn wir wollen. Unsere Rebellion hat Gott jedenfalls nicht dazu veranlasst, jetzt unseren Namen einfach durchzustreichen, sondern jetzt lässt er sich dafür sogar festnageln und macht es ganz fest. Ich meine dich. Und die nächste Station unserer Wiedergeburt heißt dann Ostern. In 1. Petrus 1, Vers 3 wird das betont. Das ist eine wichtige Stelle, wo das Wort Wiedergeburt nochmal vorkommt. Da heißt es, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Es gibt also einen großen Geburtstag, den wir Christen alle gemeinsam haben. Das ist unsere biologische Geburt, aber auch unsere persönliche Bekehrung. Da, wo der wahre Gott und der wahre Mensch, also der zweite Adam, Jesus Christus, Sünde und Tod besiegte, da darf eine neue Menschheitslinie beginnen. Er ging uns voraus und wir dürfen ihm nun folgen. Er erwartet uns. Er zieht uns sozusagen in die Erneuerung hinein. Er quält uns nicht und sagt, jetzt mach mal, jetzt besieg das endlich mal im kommenden Jahr 98, sondern er bietet es uns neu an, dass wir Erneuerung erfahren dürfen, auf allen Gebieten unseres Lebens, wo wir die Wiedergeburt nötig haben. Auch da, wo wir als Christen sagen, wir sind bekehrt und wiedergeboren, aber wir haben noch so viele Gebiete, die sind irgendwie doch tot. Da möchte er uns auch neu Wiedergeburt schenken, in diesen Gebieten unseres Lebens. Und so weit ist es mit uns her, von Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Und wenn nun ein Mensch umgekehrt ist, wenn er bekehrt ist, wir nennen das Bekehrung, wir Christen, dieses Geschehen, dann ist eigentlich die Frage, wer bekehrt wen? Wer ist eigentlich das Subjekt dabei? Die erste Antwort lautet eigentlich richtig, Gott bekehrt mich. Viele Christen sprechen stolz, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, von ihrer Bekehrung. Das heißt, sie haben diese Wendung vollzogen, zu dem hin, der neu macht. Aber Gott bekehrt eigentlich mich. Gott schenkt mir eine neue Geburt. Ich mache sie nicht, sie widerfährt mir. Er bietet sie mir an. Mit Macht, oft im wörtlichen Sinn, fährt Gott gegen den Kurs, den wir steuern. Ich habe mich manchmal mit Händen und Füßen gesträubt gegen sein Reden, das weiß ich genau. Aber er war stärker, er hat mich rumgekriegt, er hat mich überzeugt, er hat mich wieder überwältigt. Und dann bekennen wir, er hat mich bekehrt. Umkehr bedeutet, er dreht mich um. Ich kehre um und ich wandte Gott das Gesicht neu zu. Bekehrung ist Entscheidung, Wagnis, Tat, bewusster Akt, das bestimmt auch. Aber irgendwie ist es auch, dass Gott mir wieder zu groß wird, zu stark wird und ich kann nicht anders. Und das ist immer das Geheimnis eines Glaubenslebens, dieses Passive und dieses Aktive im Glauben. Alles wirkt eigentlich Gott. Er ist mir immer voraus. Aber ich kann eben auf sein erstes Wort antworten. Ich kann auf seine Aktion reagieren. Also denken, wollen, fühlen wären nicht ausgeschlossen. Aber er orientiert eigentlich alles neu. Bekehrung und Wiedergeburt durch Gottes lebendiges Wort. So hat es Jesus dem Nikodemus schon erzählt. So ist es bis heute. So handelt Gott wirkungsmächtig. Er schaltet uns dabei nicht aus, er schaltet uns dabei ganz mit ein. Ich verliere nicht mein Selbst dabei. Gerade bei der Heimkehr ins Vaterhaus gelingt eigentlich Selbstfindung. Und nun bleiben manche dabei stehen. Ist die persönliche Bekehrung das Endziel der Wiedergeburt? Das wäre ein kümmerlicher Kurzschluss. Auch hier gilt doch nicht Punkt, sondern Doppelpunkt. Das ist doch nur der Anfang von der Erneuerung der ganzen Welt. Genau wie der neue Adam in Christus die Erneuerung, der Anfang einer Erneuerung war, die weiterreicht als nur in Jesus, sondern über ihn hinaus in sein ganzes Reich. Genauso soll die Erneuerung von einzelnen Menschen ein Anfang einer Erneuerung der ganzen Welt, der ganzen Gesellschaft sein. Nun dürfen wir Deutschen von diesem alten deutschen Wort herkommend sprechen, vom neuen Wandeln, vom neuen Wandel. Ein altes Deutsch, aber altertümlich. Die Bibel nennt es halt so. Das Neue bedeutet auch einen neuen Wandel. Und der Geist Gottes drängt nun auf die Umstellung von Babynahrung, Milchsaugen, zu geistlichem Vollkornbrot. Also, es ist schön, wenn Christen neugeboren werden, aber es ist schlimm, wenn dann der geistliche Säugling ein Dauerzustand bleibt. Es gibt da ganz zynische Bemerkungen von manchen Predigern, so 70 Jahre alte Christen, die in Wirklichkeit noch in der Wiege liegen und ständig die Flasche kriegen. ich möchte das heute gar nicht so ausdrücken, aber es ist eigentlich doch ein Krankheitsbild, wenn man sich immer nur führen lassen muss, wenn man den Löffel geführt kriegt, anstatt selber zu essen, wenn man nur lallt und gar keine richtige Auskunft über seinen Glauben geben kann, anstatt wirklich davon zu sprechen lernen, wenn man nur immer strampeln würde, anstatt jetzt wirklich laufen zu lernen, wenn man nur immer sich pflegen lassen würde, anstatt nun selbst zu arbeiten. Und das bei Christen, die wirklich jahrelang schon Christen sind. Also Gotteskinder sollten dann auch nicht im Teenager-Stadium bleiben, sondern weiter wachsen zum Erwachsenen hin. Nicht kindisch sollen Kinder werden, Gotteskinder, aber bestimmt mündig. Und alles gesunde Leben wächst. Und diesen Prozess, dafür gibt es auch ein theologisches Fachwort, das ist die Heiligung. Auch die Heiligung gehört unter die große Überschrift Erneuerung durch Wiedergeburt. Luther hat mal gesagt, ein Christ ist nie fertig, er ist immer im Werden. Die Geburt von oben her ist mitten im Vollzug. Das geht weiter. Das ist ein Prozess. Das Leben ist dynamisch und Christus will in uns Gestalt gewinnen und die neue Gottesebenbildlichkeit soll aufleuchten. Das ist Wachstum. Aber diese Heiligungsbäume, die wachsen nicht in den Himmel. Von Sündlosigkeit, von ganz sündelos werden auf der Erde, da faseln oft nur Schwärmer davon. Es bleibt ein Kampf. Auch im nächsten Jahr bleibt es ein Kampf. Und Friede mit Gott heißt stets auch Unfriede mit mir, dass ich in Krach komme mit mir, dass ich im Krieg bin mit mir, mit meinem Egoismus, mit meinen Eigenheiten, mit meinen selbstlichen Wünschen, die das Ich höher stellen als den anderen. Sünder sind wir und zugleich gerecht. Mit dieser Formel hat Luther den Christen beschrieben. Sünder und zugleich gerecht. Und er konnte auf seinen Tod warten, weil dort der alte Adam, der sagte, das Aas kann so gut schwimmen, der wird dann endgültig ersäuft. Gott wird mit dem Alten schon fertig und bringt das Neue doch ans Ziel. Wir sind bereits mit Christus auferstanden, aber das neue Leben ist noch verborgen mit Christus in Gott. Bei Gott, ich denke mal aus seiner Sicht, ist die neue Existenz schon fix und fertig, der Mensch, wie er sein soll. Aber unser er schaut uns von daher an, wenn er wiederkommen wird. Aber wir sind unterwegs. Und auch am Ende dieses 20. Jahrhunderts sind wir unterwegs als ganze Gemeinde mit all den Fragen, die wir haben, was kommen wird. Und wir dürfen doch wissen, auch wenn wir nicht wissen, was alles kommen wird, er kommt. Er kommt wieder. Und er lässt sich's nicht nehmen, unsere kleine Erneuerung auszuweiten zu einer großen Erneuerung der gesamten Welt, bis er einmal alles in allem ist. Unglaublich große göttliche Maßstäbe. Wollen wir sie nicht verloren gehen lassen im kleinen Kampf um unsere Erneuerung, da wo wir sie brauchen, ganz persönlich? Lassen wir uns den Blick auch über persönliches Geschick am Ende dieses Jahres auch wieder hinausheben zu den großen Plänen Gottes. Das hilft uns auch manchmal, bestimmte Dinge doch nicht so wichtig zu nehmen und große Dinge wirklich wichtig zu nehmen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit spannt sich der Bogen Gottes. Weniger ist zu wenig. Und er will uns mit hineinnehmen in diesen großen Spannungsbogen, dass wir Ja zu ihm sagen, auch für das nächste Jahr, dass wir erleben Schöpfung, Fall und Erlösung an uns selbst, aber auch in seinem ganzen Handeln in der Geschichte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.